Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass wir heute in deinem Namen versammelt sein dürfen. Wir bitten dich, Herr, lass uns dein Wort recht verstehen und es in uns aufnehmen. So segne du selber, Herr, das Reden und das Hören deines lebendigen Wortes. Amen. Ihr Lieben, laut einem Artikel auf Wikipedia heißt es, Josef II. War von 1765 bis 1790 als erster Angehöriger des Hauses Habsburg Lothringen Kaiser des Heiligen Römischen Reiches. Von 1765 bis 1780 amtierte Josef, den die römisch-deutsche Kaiserwürde allein titularisch aufwertete. Als Mitregent seiner Mutter Maria Theresia in den Ländern der Habsburger Monarchie. Um Josefs Stellung als Thronerbe des Hauses Habsburg-Lothringen und den Anspruch der Dynastie auf die Kaiserkrone zu untermauern, sollte er bereits zu Lebzeiten des Vaters als dessen designierter Nachfolger installiert werden. Aus diesem Grund wurde Josef am 27. März 1764 in Frankfurt am Main durch die deutschen Kurfürsten zum römisch-deutschen König gewählt. Am 3. April folgte die feierliche Krönungszeremonie mit der Reichskrone und den Reichskleinodien im Kaiserdom St. Bartholomäus. Josef, der sich ganz der Vernunft und Rationalität verschrieben hatte, betrachtete sich selbst als Fremdkörper im archaischen Zeremoniell der in verschwenderischen Prunk ausgestalteten Königsfeierlichkeiten. Bereits im Folgejahr verstarb plötzlich Franz I. Stefan, 18. August 1765, und Josef übernahm den Kaisertitel, der allein männlichen Herrschern vorbehalten war. Am 17. September 1765 wurde Josef von Maria Theresia zum Mitregenten in den habsburgischen Ländern Erzherzogtum, Österreich, Länder der böhmischen Krone, Königreich Ungarn, österreichische Niederlande, erhoben das vom Vater geerbte Großherzogtum Toskana über Lissa seinem jüngeren Bruder Leopold. Josef trug zwar den Kaisertitel, jedoch verfügte das Amt Mitte des 18. Jahrhunderts nur über sehr begrenzte Befugnisse und war mehr ein repräsentativer Ehrentitel. Sehr zu seinem Leidwesen hatte Maria Theresia ihr Vorhaben, sich nach dem Tod ihres Gatten von den Regierungsgeschäften zurückzuziehen, revidiert und ihren Sohn lediglich als Mitregenten installiert. Geschwister, Josef II. War einer der bedeutendsten Mitregenten in der Geschichte, bevor seine Mutter verstorben ist. Und das ist dem geschuldet, dass seine Mutter ihn zum Mitregenten installiert hat, um Josefs Stellung für die Zukunft hervorzuheben. Auch heute befassen wir uns mit der Mitregentschaft der Heiligen, die im Millennium stattfindet. Aber bevor wir uns den aktuellen Bibelabschnitt anschauen, wollen wir kurz wiederholen, was wir das letzte Mal gesehen haben. Da haben wir uns speziell mit der Bindung des Drachens befasst, in der ein Engel mit einer großen Kette vom Himmel herabgestiegen ist und den Satan für 1000 Jahre in den Abgrund geworfen hat. Zudem wurde er versiegelt, um den ganzen Nachdruck zu verleihen. Und der Grund des spezifischen Bindens war der, dass der Drache nicht mehr die Völker verführen darf. Diese Verführung ist für den finalen Kampf gedacht. Das ist also die Ausgangslage, die es zu beachten gilt. So lasst uns nun unseren heutigen Predigtext heranziehen. Und zwar Offenbarung Kapitel 20, die Verse 1 bis 10, wo es heißt: Und ich sah einen Engel aus dem Himmel herabsteigen, der hatte den Schlüssel des Abgrundes und eine große Kette in seiner Hand. Und er ergriff den Drachen, die alte Schlange, die der Teufel und der Satan ist, und band ihn für 1000 Jahre und warf ihn in den Abgrund und schloss ihn ein und versiegelte über ihm, damit er die Völker nicht mehr verführen kann, bis die 1000 Jahre vollendet sind. Und nach diesen muss er für kurze Zeit losgelassen werden. Und ich sah Throne, und sie setzten sich darauf, und das Gericht wurde ihnen übergeben. Und ich sah die Seelen derer, die enthauptet worden waren, um des Zeugnisses Jesu und um des Wortes Gottes willen, und die das Tier nicht angebetet hatten, noch sein Bild und das Mahlzeichen weder auf ihre Stirn noch auf ihre Hand angenommen hatten. Und sie wurden lebendig und regierten die 1000 Jahre mit Christus. Die übrigen der Toten aber wurden nicht wieder lebendig, bis die 1000 Jahre vollendet waren. Dies ist die erste Auferstehung. Glückselig und heilig ist, wer Anteil hat an der ersten Auferstehung. Über diese hat der zweite Tod keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes und des Christus sein und mit ihm regieren 1000 Jahre. Und wenn die 1000 Jahre vollendet sind, wird der Satan aus seinem Gefängnis losgelassen werden. Und er wird ausgehen, um die heiligen Völker zu verführen, die an den vier Enden der Erde leben, den Gog und den Magog, um sie zum Kampf zu versammeln, deren Zahl wie der Sand am Meer ist. Und sie zogen herauf auf die Fläche des Landes und umringten das Heerlager der Heiligen und die geliebte Stadt. Und es fiel Feuer von Gott aus dem Himmel herab und verzehrte sie. Und der Teufel, der sie verführt hatte, wurde in den Feuer- und Schwefelsee geworfen, wo das Tier ist und der falsche Prophet. Und sie werden gepeinigt werden, Tag und Nacht, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Vers 4 beschreibt uns nun einen weiteren Bereich des 1000-jährigen Reiches. Und dies führt uns zu unserem ersten und einzigen Anwendungspunkt für heute. Die Mitregentschaft der Heiligen im Millennium. In Vers 4 beschreibt Johannes außerdem, dass er Throne gesehen hat. Das sind keine gewöhnlichen Stühle, sondern ein Thron zeichnet sich dadurch aus, dass er ein erhabener Sitz ist. Er ist das zentrale und historische Symbol für Macht, Herrschaft und göttliche Autorität. In Offenbarung Kapitel 7, Vers 15 wird gesagt, darum sind sie vor dem Thron Gottes. Es ist hier zu bemerken, dass auch der Herr mit seinem Thron gekennzeichnet ist. Dennoch gibt es einen großen Unterschied zwischen den Thronen, die Johannes gerade sieht, und dem Thron Gottes. Der Thron Gottes ist kein Ort, der dem Allmächtigen zugeteilt wird, sondern ein essentieller Bestandteil seines Wesens. Und die Throne, die wir hier vor uns haben, sind für bestimmte Personen gedacht und zugereicht worden. Es wird betont, dass diejenigen, die sich darauf gesetzt haben, das Gericht übergeben worden ist. Verpassten wir das nicht, dass die 1000-jährige Bindung des Satans ist zugleich die 1000-jährige Regentschaft der Heiligen, wie es in Vers 4 zu erkennen ist. Aber um welches Gericht handelt es sich konkret? Und um welche Gruppierung geht es denn, die sich auf den Thronen gesetzt haben? Was ist das genau für eine Herrschaft, die an unserer Stelle angegeben wird? Das Gericht, das hier zur Sprache kommt, meint nicht, dass die Heiligen das Urteil abgesehen von Gott fällen. Und es ist ein Gericht, das sich im Einklang mit dem regierenden Christus befindet, der als lebendig in Vers 4 präsentiert wird. Manche meinen aufgrund dessen, dass es sich nach der Wiederkunft Christi ereignen muss. Doch das ist ein Trugschluss, da in Offenbarung Kapitel 2, Vers 8 jenes beteuert wird. Und dem Engel der Gemeinde von Smyrna schreibe, das sagt der Erste und der Letzte, der tot war und lebendig geworden ist. Bei dieser Stelle in Offenbarung Kapitel 2, Vers 8 wird aufgezeigt, dass der Herr Jesus bereits als lebendig dargestellt wird. Und es ist deutlich zu vernehmen, dass er hier noch nicht auf die Erde zurückgekommen ist. Die Gerechten werden also hier als lebendig geworden beschrieben, bevor die letzte Stunde eingetreten ist. Dagegen könnte man einen Einspruch erheben und behaupten, dass man sich noch nicht auf Throne setzen kann, wenn die Wiederkunft Christi noch nicht stattgefunden hat. Auch die steht nicht in Übereinstimmung mit der Heiligen Schrift, da in Offenbarung Kapitel 4, Vers 4 die 24 Ältesten auf den Thronen positioniert sind, welche die Gemeinde repräsentieren, und es klar hervorgeht, dass erst die Siegel in Kapitel 6 geöffnet werden. So ist die logische Konsequenz, dass es sich um einen Zeitpunkt handelt, der noch vor dem Ende anzuerkennen ist. Genauso verhält es sich mit denen, die sich hier auf den Thronen gesetzt haben, währenddessen auf der Erde die Regie des Herrn weiter seinen Lauf nimmt. Der Fakt, dass hier Seelen ohne die umgestalteten Leibe erscheinen, unterstreicht die Argumentation, dass wir es hier noch nicht mit der endgültigen Auferstehung der Körper zu tun haben. In Offenbarung Kapitel 6, die Verse 9 bis 10, sieht Johannes die Hingeschlachteten, die ebenso als Seelen bezeichnet werden, und um gerechte Rache schreien, während die anderen Leute noch auf der Erde sind. Deswegen wird es auch in Vers 6 mit der ersten Auferstehung aufgelistet. Und es sind diejenigen, die enthauptet worden waren. Mit anderen Worten handelt es sich um alle Nachfolger Christi, die im standhaften Glauben gewesen sind, für den sie sich aufgeopfert haben. Es geht hier nicht nur um literarische Märtyrer. Vers 4 bestärkt auch, dass sie um des Zeugnisses Jesu und um des Wortes Gottes willen gelitten haben. Sie sind nicht von Gottes Wort abgewichen, der für sie die erste Instanz war. Sie haben es als oberste Priorität gesetzt, und zwar in einer Zeit, in der sie härtesten Druck ausgesetzt waren. Ja, sie sind nicht konform mit der Welt gegangen, in der ein satanischer Zeitgeist herrscht und Gottes Wort verdrängen möchte. Und unter dieser Voraussetzung haben sie auch den Herrn Jesus aufrichtig bezeugen können. Sie haben ihn dadurch wahrhaftig sichtbar machen können. Sie haben sich offiziell auf der Seite des Herrn Jesus gestellt und ihn nicht verleugnet. Ja, das ist Zeugnis. Das Tier wurde nicht angebetet. Sie haben sich nicht vor dem satanischen Weltgeist verbeugt und das Bild die Ehre gegeben. Sie waren treu, wie die drei Männer im Feuerofen, die sich geweigert haben, vor dem Bild niederzuknien. Man beachte, dass das hier angesprochene Bild eine Metapher für die Einwilligung der Verehrung des Tieres ist. Das Standbild, was damals Nebukadnezar in Daniel Kapitel 3 aufgestellt hat, musste beim gezielten Klang der Instrumente angebetet werden. Das Buch der Offenbarung greift dieses Prinzip auf und muss im jeweiligen Zeitgeschehen interpretiert werden. Und dass sie auch nicht das Mahlzeichen auf ihrer Stirn und ihrer Hand angenommen haben, unterstreicht ihre unbeirrbare Loyalität. Wir haben das bereits ausführlich in Offenbarung Kapitel 13 diskutiert, was es mit dem Mahlzeichen auf sich hat. Hier sei es prägnant auf den Punkt gebracht, dass es eine figurative Kommunikation für die geistliche Markierung ist. Um dem Tier also Gehorsam zu schenken, sind sowohl die Verehrung des Bildes als auch sein aufgetragenes Mahlzeichen eine untrennbare Einheit. Nochmals zurück zum übergebenen Gericht mit dem regierenden Christus. Es geht darum, dass sie sich mit dem Herrn Jesus Christus in seiner richterlichen Funktion identifizieren. Sie sind in der Rechtsprechung des Erlösers eingeschlossen, da seine Führung eine rechtschaffene ist. Und das schließt natürlich das abschließende Gericht bei der Wiederkunft mit ein. In 1. Korinther Kapitel 6, Vers 2 wird es so formuliert: Wisst ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richten werden? Für manche kann unsere bisherige Auslegung ein Widerspruch sein, da Christus angeblich die Herrschaft noch nicht angetreten hat. Dem muss entschieden widersprochen werden, denn in Offenbarung Kapitel 12, die Verse 10 bis 12, werden diese Wahrheiten ausgesprochen. Nun ist gekommen das Heil und die Macht und das Reich unseres Gottes und die Herrschaft seines Christus. Denn hinabgestürzt wurde der Verkläger unserer Brüder, der sie vor unserem Gott verklagte, Tag und Nacht. Und sie haben ihn überwunden um des Blutes des Lammes und um des Wortes ihres Zeugnisses willen und haben ihr Leben nicht gelebt bis in den Tod. Darum seid fröhlich, ihr Himmel, und die ihr darin wohnt. Wehe denen, die auf der Erde wohnen und auf dem Meer. Was sehen wir hier? Erstens, die Herrschaft des Christus, die hier vor unseren Augen geführt wird, ist im Einklang mit dem regierenden Herrn in Offenbarung Kapitel 20. Zweitens ist nicht zu leugnen, dass in dem gerade vorgelesenen Bibelabschnitt die Gläubigen als Überwinder aufgezeigt werden und das Zeugnis Jesu haben, was mit unserer Passage harmoniert. Und was die Zahl 1000 betrifft, so wird sie bei Satan als ein Merkmal der Bindung verstanden. Und bei unserem Kasus ist sie ein Sinnbild für die souveräne Teilnahme mit Christus. Und in Vers 6 wird auch ihnen Glückseligkeit und Heiligkeit zugesprochen, da sie bei dieser Auferstehung dabei sein dürfen. Sie sind in einem Zustand, in der sie in Gottes Gunst stehen. Ihre Freude entspringt aus der Beziehung zu ihm, in der sie stehen. Und dass man als heilig bei der ersten Auferstehung angesehen wird, erläutert die reine und untadelige Verfassung. Sie sind also Selige und Heilige. Und der zweite Tod hat auch keine Macht über sie. Das heißt, dass sie nicht der ewigen Verdammnis ausgesetzt werden können. Genauso wird der zweite Tod mit dem Feuersee in Offenbarung Kapitel 20, Vers 14 dargestellt. Und da sie an der ersten Auferstehung teilhaben, sind sie auch als Priester Gottes und des Christus zu würdigen. Sie sind mit dem königlichen Priester verbunden und folgen seinem Weg nach. Schon in 1. Petrus Kapitel 2, Vers 5 wird das geistliche Priestertum der gegenwärtigen Gläubigen in dieser Welt herangezogen. Allerdings ist hier ihre unverrückbare Stellung zu erkennen, in der sie nicht mehr abweichen können. Und alle Überwinder, die auf dieser Erde sich mit diesen Gläubigen identifizieren, sind nicht von dem tausendjährigen Reich ausgeschlossen, unter Berücksichtigung des Planes Gottes. So liegt es auch an alle, nicht das Tier anzubeten, nicht sein Bild zu verehren und nicht sein Mahlzeichen zu akzeptieren, damit sie an der souveränen Mitsprache teilhaben können. Wohlgemerkt, wer ein Priester Gottes ist, ist auch ein Priester des Christus. Was auf Gott zutrifft, wird ebenso hier auf Christus angewandt, in der das ungeteilte Wesen Gottes berücksichtigt wird. Zum Schluss müssen wir noch klären, wer die übrigen Toten sind, die nicht lebendig geworden sind, bis die 1000 Jahre vollendet waren. Diese Kategorie sind die Gottlosen, die nicht an der ersten Auferstehung teilnehmen dürfen. Und ihr Ende ist ihr Feuersee. Auch bei ihnen wird es eine Auferstehung geben, aber sie ist spezifisch für das Todesgericht gedacht. Ist uns das klar, dass jeder Ungläubige, der diese Welt verlässt, nicht bei dem tausendjährigen Reich partizipieren darf? Manche können sich fragen, wo befinden sie sich dann? Dies wird zum Beispiel in Lukas Kapitel 16 beantwortet, in der man sich als Ungläubiger im Hades aufhält, was das Totenreich ist. Sowohl Gläubige als auch Ungläubige sind also nach dem physischen Tod nicht abwesend, sondern kommen nach unterschiedlichen Destinationen. Die einen werden eine Vorfreude haben, bevor das neue Jerusalem eintritt, und die anderen erfahren eine vorausgehende Schmach, die sich im ewigen Feuersee zuspitzt. Und machen wir uns nichts vor, dass alle Menschen vor Gott gerettet werden, unabhängig von ihrem gottlosen Lebensstil. Gottes Wort spricht eine andere Sprache und es wird differenziert zwischen Menschen, die am Glauben festgehalten und Personen, die sich geweigert haben, dem Herrn konsequent nachzufolgen. Und was wird das für eine fatale Situation sein, wenn die übrigen nach den 1000 Jahren zur ewigen Verdammnis auferstehen müssen? Ist dir das, du Gottloser, vertraut, was auf dich zuwartet? Es ist wie ein Insasse im Gefängnis, der auf sein letztes Urteil wartet und dem er nichts mehr entgegenwirken kann. Jeder Tag, den du als Ungerechter lebst, bringt dich einen Schritt näher, dass dein Leben verkürzt wird, bis es schließlich nicht mehr existiert. Und du dann feststellen musst, dass die Warnungen, die du ignoriert hast, auch nicht mehr nachholen kannst. Tue Buße daher, bevor es zu spät ist. Ihr Lieben, wir konnten heute den zweiten Teil des Millenniums ansehen. Und das nächste Mal schauen wir uns den letzten Teil an. Mögen wir daher Gottes Wort ernst nehmen. Gelobt ist der Herr Jesus Christus in alle Ewigkeit. Amen.